Das Thema heute ist Wohnen. Wir wollten verstehen, warum die Stadt so aussieht, wie sie jetzt aussieht und wie die Wohnviertel eigentlich entstanden sind, in denen wir zum Teil auch selber wohnen und die es jetzt hier so gibt. Da sich ein Redakteur von uns bereit erklärt, Yannick hat aufwendig recherchiert. Hallo Yannick, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass die Sendung zu dem Thema stattfindet.
Ja, du hast dich mit Stadtgeschichtsprofessoren unterhalten, Bücher gelesen, warst im Stadtarchiv, du bist also nun Experte, kannst uns einiges erklären. Wir fangen aber jetzt mal nicht 742 an mit der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt, sondern in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da begann ja die Industrialisierung auch in Erfurt und die hat erhebliche Veränderungen mit sich gebracht. Welche Veränderungen waren das denn in Erfurt ganz konkret, die sich aus der Sicht der Stadt- und Raumplanung und Raumentwicklung, Wohnraumentwicklung hier in Erfurt ergeben haben?
Also wie woanders auch, hatte man den Anschluss an das Eisenbahnnetz, was zu dem Zeitpunkt so langsam entstanden ist. Das war in Erfurt ab 1849 und danach so eine Phase des auch wirtschaftlichen Aufschwungs, den man sowohl bei dem Zuzug von EinwohnerInnen, die eben aus den ländlichen Räumen in die Stadt gezogen sind, gemerkt hat, aber auch durch die Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen, die dort quasi so eine erste größere Gründungsphase hatten. Das Ganze war allerdings ein bisschen eingeschränkt und schwierig, weil zu dem Zeitpunkt Erfurt noch eine sogenannte Reichsfestung war. Erfurt gehörte zu dem Königreich Preußen und war so eine Insel in Thüringen. Da konnte man nicht einfach außerhalb der Stadtmauer bauen, sondern durfte nur innerhalb dieser letztendlich Wohn- und auch Wohnbebauung gestalten bzw. Unternehmen einrichten.
Okay, also du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass die Erfurter Stadtmauer so die Entwicklung eingeschränkt hat. Warum war das denn jetzt genauso und was hat sich dann Ende des 19. Jahrhunderts so geändert, dass es eben doch zu einer Stadterweiterung kam?
Naja, also es gab ja 1871 den Deutsch-Französischen Krieg und da hat man halt festgestellt, die bisherigen Festungsanlagen, die taugen eigentlich nichts mehr unter Berücksichtigung neuer Waffentechnologien und hat dann 1873 beschlossen, mit der sogenannten Änderung des Kommandaturgesetzes letztendlich, dass Wallanlagen, Festungsanlagen in deutschen Städten zurückgebaut werden dürfen, dass man außerhalb eben Wohnbebauung ansiedeln darf und aber auch letztendlich Industriegebiete außerhalb von Stadtmauern entstehen können, beziehungsweise diese eben zurückgebaut hat und auf der Fläche dann letztendlich Wohnbebauung entstanden ist oder Parks oder Ähnliches. Was man an Erfurt zum Beispiel sieht, ist, dass ab Ende der 1880er Jahre erste Baugenossenschaften gegründet wurden. Die haben dann auch eben exemplarisch im Andreasviertel, dem heutigen Brühl oder dem nördlichen Daberstedt einzelne Gebäude gebaut, teilweise auch Wohnkomplexe. Das ist so dieser genannte Gründerzeitgürtel, der sich um die aktuelle Altstadt auch zieht und immer noch sichtbar ist, in dem durchaus ja auch viele Studierende wohnen.
Also sozusagen durch diesen Rückbau der Festungsanlage war es dann möglich, dass eben neue Flächen für Wohnbebauung und Arbeitsstätten erschlossen werden konnten. Wie hat sich Erfurt dann damals noch verändert? Also das heißt, was können wir davon jetzt noch in der Stadt sehen?
Naja, zum einen wurde der Flutgraben gebaut zwischen der damaligen ersten und zweiten Stadtmauer. Deswegen hat man da auch diese breite Schneise letztendlich zwischen den Wohnbebauungen mit diesem Grünring, der sich dort entlang zieht. Auf der anderen Seite wurde aber auch die Eisenbahntrasse auf die erste Ebene gehoben. Das heißt, sie ist nicht mehr ebenerdig, sondern verläuft eben auf Brücken oder entsprechenden Hochkonstruktionen. Das hat man immer noch. Man hat allerdings auch bei der Wohnbebauung Veränderungen, sodass relativ kleinteilige Anwesen und Liegenschaften in der Innenstadt abgetragen wurden, um eben neuen Wohn- und Geschäftshäusern Platz zu schaffen. So ist zum Beispiel in dem Zeitraum auch das neue Rathaus oder die Hauptpost am Anger entstanden. Das sieht man immer noch. Wenn man jetzt von den Gebäuden so ein bisschen weggeht, hat man natürlich auch Grünanlagen, die damals entstanden sind. Das war einmal so ein Park auf den ehemaligen Wallanlagen, den hat man in der Form nicht mal mehr. Da läuft jetzt eigentlich der Juri-Gagarin-Ring teilweise lang. Aber was man zum Beispiel noch sieht, ist der Stadtpark auf der ehemaligen Daberstädter Schanze. Den kennen ja vermutlich fast alle Hörerinnen und Hörer.
Wir steuern also in der Geschichte der Stadt Erfurt weiter. Du hast die Gründerzeit eben umrissen. Dann kam der Erste Weltkrieg und mit seinem Ende gab es große politische Veränderungen. Spiegeln sich diese auch im Stadtbild bzw. in den wohnungspolitischen Entscheidungen der Zeit wieder rund ums Ende des Ersten Weltkriegs bzw. dann in der Weimarer Republik?
Also militärische Veränderungen insofern nicht. Also da ist Erfurt ja quasi nicht an der Frontlinie lag. Allerdings merkte man schon, dass mit Kriegseintritt eben weniger Mittel vorhanden waren, um zum Beispiel eben sozialen Wohnungsbau voranzubringen. Dann aber auch 1917 Beschlüsse durch den damaligen Reichstag, so dass es eben ein Generalkommando gab, welches das Bauen für zivile Zwecke verbot und dann eben auch Reparaturen an Gebäuden genehmigungspflichtig machte. Dadurch ist letztendlich dann ab dem Zeitpunkt erstmal bis Kriegsende nichts passiert, weil man eben die vorhandenen Mittel und Kräfte auch woanders eingesetzt hat. Ab 1918 dann, quasi ab dem Kriegsende, gab es allerdings eine Mieterschutzverordnung, die bundesweit existierte. Diese Verordnung war zum Schutze der Mieter gegen Zwangsräumung und zur Festschreibung der Mieten, hatte allerdings trotzdem die Problematik, dass das Mietrecht durch, nennen wir es mal, die damalige Kompetenzstufung zwischen Bund, Ländern und Kommunen bestimmt wurde und diese Verordnung eigentlich nicht so richtig griff. Um dem entgegenzuwirken, hat dann letztendlich der Reichstag 1922 das sogenannte Reichsmietengesetz verabschiedet und 1923 ein Mieterschutzgesetz und ein Wohnungsmangelgesetz. Letztendlich alles so sozialpolitische Maßnahmen, wie man dem entgegenwirken konnte oder es zumindest versucht hat. Und dieses Wohnungsmangelgesetz hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass ganz viele Dachböden ausgebaut wurden oder auch Kellerwohnungen in einen anderen Zustand gebracht wurden, also dass man nicht einfach Kellerräume bewohnt hat, sondern zum Beispiel dann letztendlich dort auch tatsächlich Fenster- und Belüftungsaspekte berücksichtigt werden mussten und man damit die Wohnqualität verändert hat.
Aber das waren jetzt alles sozusagen noch Sanierungen von bestehenden, vor allem Altbauten oder Fachwerkhäusern, die es in der Altstadt schon gab, oder gab es auch eine Neubautätigkeit zu dieser Zeit?
Das hat tatsächlich eine ganze Weile gedauert. Das fing dann erst so in den 1920ern wieder an mit einer Abkehr vom Einfamilienhaus mit Garten. Das war vorher so ein bisschen das Postulat, unter dem man gebaut hat. Und zu dem Zeitpunkt gab es dann erste genossenschaftliche Bautätigkeiten wieder. Da wurden unter anderem größere Wohnhausblöcke am Stadtpark oder auch in der Clara-Zetkin-Straße gebaut, hinter der Gutenberg-Schule oder im Erfurter Norden hinter der Salinstraße Richtung Hohenwindenstraße. Die gibt es immer noch. Die werden auch immer noch bewohnt.
Und wie hat sich diese Wohnungspolitik dann so ab 1933, also so mit dem Machtantritt Hitlers, verändert? Und welche Auswirkungen hatte das dann genau für Erfurt?
Also in Erfurt haben wir zwar nicht so viele Großmonumentalbauten aus der Zeit, wie man das vielleicht aus Nürnberg oder Berlin noch kennt und wo das auch noch sichtbar ist, aber es gab auch so Maßnahmen, zum Beispiel endete 1933 die sogenannte Mieterinnenbewegung, welche in Erfurt seit 1897 bestand, da alle Mietervereine und Verbände, die sich auf damaligen in Anführungszeichen Reichsgebiet befanden, zusammengeschlossen wurden bundesweit und dann ab 1934 letztendlich auch die Genossenschaften zusammengefügt wurden. Das heißt, es gab dann keine eigenständigen selbstverwalteten Genossenschaften mehr oder frei fungierende Mietervereine, sondern man hat das quasi zentralisiert und auch der Politik des Dritten Reichs untergeordnet. Das heißt, Mietervereine, aber auch Vermietervereine, die auch zwangsvergemeinschaftet wurden zu einem Verband, sollten dann quasi ganz im Sinne des Volkskörpers irgendwie auch zusammen agieren und nicht quasi in einem Konflikt zueinander stehen. Etwas absurd, wenn man eigentlich diese völlig unterschiedlichen Interessenslagen an der Stelle berücksichtigt. Auf der anderen Seite hatte man allerdings auch in Erfurt die Einrichtung von sogenannten Judenhäusern, in denen schon in den 30er Jahren dann Jüdinnen und Juden zwangsuntergebracht wurden, sie vorher denunziert wurden, auch mit dem Ziel, letztendlich ihren vorhandenen Wohnraum aufzugeben und diesen dann letztendlich zu konfiszieren und eben an Nicht-Jüdinnen und Nicht-Juden zu vergeben. Ab 1937 gab es dann den Erlass zur Förderung von Arbeiterwohnstätten und Volkswohnungen, so ganz im Sinne der Blut- und Bodenideologie, die zu dem Zeitpunkt dominierte. Das bedeutete, dass eben nicht mehr große Wohnblöcke gebaut wurden, sondern das Ziel war, wir bauen wieder kleinteiliger, eher Einfamilienhauswohnungen, Reihenhäuser, mit großen Gärten auch. Somit ist zu dem Zeitpunkt der Eigenheimanteil in Erfurt auf 30% gestiegen, was ganz schön viel ist.
Wo sieht man die heute noch, diese Eigenheime aus der Nazi-Zeit?
Das ist spannend. Die gliedern sich nämlich so direkt hinter diese großen Wohnhausblöcke beziehungsweise so gründerzeitliche Elemente. Wenn man dann im Süden Erfurts unterwegs ist, so Norddaberstedt, hat man den Nonnenreihen und dahinter gibt es dann durchaus einige Reihen dieser Gebäude, die sich auch teilweise oben an der Hesslerstraße beim Finanzministerium wiederfinden, um nur exemplarisch ein paar Standorte zu nennen. Der soziale Wohnungsbau, den wir ja vorher durchaus hatten mit den größeren Wohnanlagen, ist in dem Zeitraum zwischen 33 und 45 sehr zusammengefallen. Es gab ihn letztendlich nicht mehr, weil man staatliche Mittel anderweitig eingesetzt hat. Und letztendlich hat man dann mit Kriegseintritt eigentlich nur noch den Bau von Behelfsunterkünften für Bombengeschädigte. Das heißt, da ist dann auch nichts mehr groß auf dem, nennen wir es mal, Wohnungsmarkt passiert. Das waren alles nur Behelfskonstruktionen, die man danach auch nicht mehr genutzt hat.
Wir sprechen gleich weiter über die Entwicklung des Wohnungsbaus und der Stadtentwicklung in Erfurt seit der Industrialisierung, unterbrechen dieses Studiogespräch durch ein Lied und fangen dann gleich an und steigen wieder ein, wie es mit der Wohnraumsituation in Erfurt am Ende des Zweiten Weltkriegs aussah. Wir waren eben vor dem Lied in der Nazi-Zeit angekommen und du hast beschrieben, wie in den 30er Jahren und vor Beginn des Zweiten Weltkriegs vor allem gebaut wurde. Nun würde mich die Wohnraumsituation zum Ende des Zweiten Weltkriegs interessieren. Dazu muss man aber, glaube ich, erst nochmal umreißen, wie sich die EinwohnerInnenzahl denn in Erfurt entwickelt hat. Wie viele Menschen haben 1945 hier gewohnt und ist das schlagartig weniger geworden oder stetig mehr, um das jetzt nachvollziehen zu können?
Na, so 1902 waren das in Erfurt ungefähr 88.000 EinwohnerInnen und Einwohner. Schon relativ viele für diese Zeit. Allerdings ist Erfurt dann bis 1919, also bis Ende des Ersten Weltkriegs, erstmal auf ungefähr 132.000 EinwohnerInnen gestiegen. Das heißt, innerhalb von ungefähr 20 Jahren ein Anstieg um 44.000 EinwohnerInnen. Dann hat man natürlich so ein paar Veränderungen dadurch. Man hatte dann 1906 eben die Marke von 100.000 EinwohnerInnen geknackt. Das heißt, Erfurt war dann tatsächlich auch Großstadt. Und nach dem Ersten Weltkrieg hatte man dann ein weiteres Bevölkerungswachstum, was letztendlich bis zu Beginn der 30er Jahre bedeutete, dass die EinwohnerInnenzahl auf 150.000 EinwohnerInnen gestiegen war. Zum Ende des Ersten Weltkrieges könnte man jetzt meinen, vielleicht waren da weniger, weil da im Krieg doch eine ganze Reihe an Menschen gestorben oder ermordet wurden. Allerdings war das in Erfurt nicht ganz so, sondern nach offizieller Bevölkerungsstatistik hatte man 165.000 EinwohnerInnen zu Kriegsende.
Nach Ende des Zweiten Weltkriegs,
meinst du? Nach Ende des Zweiten Weltkriegs, ganz genau. Und ungefähr nochmal 40.000 Kriegsevakuierte und Flüchtlinge, die quasi in Lagern in und um Erfurt untergebracht wurden, beziehungsweise dann in ganz normalen Wohnungen eben einquartiert wurden. Das heißt, hier war es tatsächlich proppenvoll. Zum Kriegsende hatte man dann allerdings auch das Problem, dass ungefähr 9000 Gebäude in Erfurt beschädigt wurden oder beschädigt waren. Vorrangig durch zwei Bombenangriffe, einmal im November 1944 und dann im Februar 1945, wo doch relativ viele Gebäude eben zerstört oder zumindest teilweise beschädigt wurden. Von diesen 9000 Gebäuden, die 8000 Wohnungen beherbergten, die zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr bewohnbar waren, war einfach so der Fall, um das einschätzen zu können, dass 530 Gebäude völlig zerstört waren und 790 schwer beschädigt waren. Der Rest war so, dass man ihn halt sanieren musste, dass eben zum Beispiel ein Dach kaputt war oder eine Hauswand nicht mehr ganz das Einsturz gefährdet, aber dass die Gebäude grundsätzlich noch zu retten waren.
So, und dann zum September 1949 wurde ja dann die DDR, also die Deutsche Demokratische Republik, gegründet. Welche Stadt- und wohnungspolitischen Veränderungen hat denn das dann für Erfurt mit sich gebracht?
Naja, erstmal gar nicht so viele, würde ich sagen. Man hatte eben nach Ende des Zweiten Weltkrieg so bis Anfang der 50er den Punkt, dass erstmal relativ viel saniert wurde, dass man instand gesetzt hat, um zu gucken, wie kann man denn die vorhandenen Gebäude wieder nutzbar machen, beziehungsweise dann halt eben zerstörte Gebäude auch tatsächlich final abgerissen und abgetragen hat, damit man diese Flächen neu nutzen kann. Es gab zu Beginn der Gründung der DDR in Erfurt mehrere Wohnungsbaugenossenschaften, allerdings eher kleiner. Die haben dann auch angefangen, quasi ihre Bestände, die sie vor 1933 hatten, teilweise wieder ins Leben zu rufen, wieder zu nutzen als Wohnungsbaugesellschaften, also ihre Arbeit fortzusetzen. Teilweise waren es Neugründungen, die dann auch kleinere Projekte zu Beginn erstmal starteten, weil auch einfach nicht so viele Mittel und auch Baumaterialien existierten. Da sind zum Beispiel dann eben Wohnungen in der sogenannten Roten Bergsiedlung entstanden oder am Steinplatz beziehungsweise am Studentenrasen. Da wären jetzt zum Beispiel drei Orte, die man auch heute noch im Stadtbild findet und die Gebäude wiedererkennen könnte, wenn man das möchte. Ab 1954 wurden dann die vorhandenen Wohnungsbaugenossenschaften zusammengeschlossen in sogenannten Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften, die letztendlich dann als staatliche Einrichtungen auch existierten. Und das Ganze ist natürlich nicht freiwillig passiert, sondern durchaus mit Druck, beziehungsweise hat man dann einfach Bauprojekte privater, selbstständig agierender Wohnungsbaugenossenschaften nicht mehr genehmigt. Das heißt, die mussten ihre Arbeit dann einstellen. Das war aber auch gekoppelt damit, dass zu dem Zeitpunkt die städtischen Wohnungen, aber auch die zwangsenteigneten Wohngebäude zusammengeführt wurden und dann quasi in einem staatlichen Unternehmen der sogenannten kommunalen Wohnungsverwaltung der DDR eingegangen sind, die dann letztendlich zentral auch verwaltet hat.
Also in den 50er Jahren wurden eigentlich noch, also weil man muss anders ansetzen, ich verbinde mit DDR ja so Plattenbau, Neubauten, riesige Blocks. Das ging dann in den 50er Jahren noch gar nicht los, sondern da wurde quasi erstmal der Altbestand verwaltet, saniert, es wurden Kombinate und Genossenschaften gegründet und das Ganze fing dann erst später an. Verstehe ich das richtig?
Ganz genau. So ab Ende der 50er hatte man dann letztendlich den Beginn der Großblockbauweise und damit des industriellen Wohnungsbaus auch in Erfurt. Das Ganze ist erst gestartet worden nach einem Beschluss auf dem 10. Parteitag der SED. Und man hatte dann 1961 zum Beispiel die Gründung von Wohnbaukombinaten, eben auch in dem Fall des Wohnungsbaukombinats Erfurt. Und das, was uns so an die DDR erinnert, an den sozialistischen Wohnungsbau, eben die Plattenbaugebiete, die sind dann erst so ab 1966 fertiggestellt worden oder zumindest die ersten quasi frei geworden und auch bezogen worden. Das waren zum Beispiel zu dem Zeitpunkt dann die Neubaugebiete am Johannesplatz mit irgendwie fast 3.400 Wohneinheiten für circa 8.000 EinwohnerInnen und danach folgte dann das Ried 1970 mit 3.700 Wohneinheiten für 9.500 EinwohnerInnen, also doch relativ dicht untergebrachte Menschenmengen in überschaubaren Wohneinheiten, wie wir das von diesen Vierteln immer noch kennen. Und das setzte sich dann quasi fort. Die Bauweise bei Plattenbauten hat sich so ein bisschen geringfügig verändert. Und es gab dann noch so eine zweite Bauphase zwischen 1986 und 1990, wo letztendlich nochmal größere Anzahlen von Wohneinheiten fertiggestellt wurden. Das waren so 1500 Wohnungen nochmal, allerdings davon nur ungefähr 100 als Eigenheime. Das heißt, der Rest war in staatlichem Oberbesitz letztendlich und wurde auch entsprechend zentral vergeben. Der genossenschaftliche Wohnungsbau hatte zu dem Zeitpunkt einen Anteil von ca. 30%. Wobei sich Genossenschaftsmitglieder selbst und mit finanziellen Mitteln und Arbeitsleistungen beteiligen mussten, zum Beispiel dann auch bei der Gestaltung von Außenflächen. Das heißt, das ist zwar über die staatlichen Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften entwickelt worden, geplant worden, aber die Leute, die da einziehen wollten, mussten quasi selbst sich dran beteiligen. Man hatte allerdings, vielleicht das ist der große Unterschied zu dann der Nachwendezeit, grundsätzlich einen fast vollständigen Kündigungsschutz für die Leute, die eben dort gewohnt haben. Es gab gestoppte Mieten, die staatlich festgelegt waren und auch die Nebenkosten waren letztendlich entsprechend geregelt. Das Ganze betrug so 3-5% des Nettoeinkommens der damaligen Zeit.
So mit der Wende 1989, 1990 sank dann die EinwohnerInnenzahl in Erfurt nochmal bis Anfang der 2000er. Ganz kurz, weißt du warum? Durch Wegzug hauptsächlich oder?
Na, es sind ziemlich viele dann quasi nach der Wende weggezogen in die damals sogenannten alten Bundesländer, um vorrangig auch Jobs dort zu finden. Man hatte ansonsten eigentlich nicht so viele Gründe, weil eben mit dem Zusammenbruch der DDR viele staatliche Unternehmen auch letztendlich zusammengebrochen wurden, dann eben auch weiterverkauft wurden, aufgelöst wurden, nicht mehr wettbewerbsfähig waren.
Genau, und wie hat sich das dann sonst auf die Wohnraumsituation ausgewirkt? Also das heißt eben die Wende an sich?
In Erfurt spiegelt sich das an zwei Stellen vielleicht wieder. Also zum einen hatte man diese Schrumpfung der Bevölkerung, die relativ stark zurückgegangen ist, so circa 20.000 EinwohnerInnen zwischen 1989 und Anfang der 2000er. Das, würde ich sagen, ist deutlich sichtbar und auch spürbar im Stadtbild, wenn dann plötzlich so viele Wohnungen leer stehen. Das heißt, man hat dann auch in dem Zeitraum zum einen begonnen, natürlich Gebäude zu sanieren, weil sie relativ runtergewohnt waren. Die Plattenbauten standen ja schon 20 bis 40 Jahre und da ist wenig dran passiert in der Zwischenzeit. Auf der anderen Seite hat man allerdings auch beschlossen, die Altstadt Erfurts zum Sanierungsgebiet zu erklären und da dort tatsächlich die ganzen Fachwerksgebäude erstmal instand zu setzen und dann in der zweiten Runde letztendlich auch sich im Gründerzeitgürtel aktiv zu zeigen, dort die Gebäude instand zu setzen, hat allerdings zeitgleich auch damit gestartet, eben innerhalb dieser Großwohnsiedlungen wie dem Ried oder dem Wiesenhügel Gebäude zurückzubauen, abzutragen und letztendlich dort auch Gebäude einfach wegzunehmen mit leerstehenden Wohneinheiten. Das so ein bisschen zu den Gebäuden selber. Neu gebaut hat man tatsächlich eher im kleineren Maßstab, nämlich im Bereich des Eigenheimbaus sind dann neue Projekte entstanden, weil Menschen eben ihr eigenes Häuschen haben wollten mit Garten, diese sogenannten Einfamilienhaussiedlung bzw. Reihenhaussiedlung. Da startete dann ab Ende der 90er. In dem Zeitraum ist aber auch noch was anderes passiert, nämlich es gab eine Gebietsreform 1994. Dabei wurden 17 Ortschaften eingemeindet. Das hat zwar die Fläche Erfurts erheblich vergrößert, aber die Einwohnerinnenzahl hat sich nur minimal dadurch wieder verändert, also ist nach oben gegangen, geringfügig.
Ja, also Veränderung der Einwohnerinnenzahl in den 90er Jahren. Welche Veränderungen gab es denn aus wohnungspolitischer Perspektive nach der Wende noch zu nennen?
Ja, man hat 1991 beziehungsweise dann in der zweiten Runde 1992 eine sogenannte Grundmietenverordnung beschlossen. Das hat noch die letzte Regierung der DDR gemacht, beziehungsweise dann wurde das eben auch durch den Gesetzgeber in der Bundesrepublik in Kraft gesetzt, mit dem Ziel eben der schrittweisen Anpassung des Mietniveaus. Man hatte Anfang der 90er Mieten zwischen 2,90 Euro und 10 Mark pro Quadratmeter, die mietpreisgebunden im Erfurter Wohnungsmarkt existierten. Und hat dann letztendlich 1995 entschieden, ein sogenanntes Mietpreisüberleitungsgesetz zu gestalten. Das war der letzte Schritt zur Überleitung des ehemaligen DDR-Mietrechts hin zum dann neuen Mietrecht, das quasi auch in der Bundesrepublik vorher so existierte, damit man dann eben bundesweit ein Vergleichssystem hat.
So, und dann sind wir eigentlich mehr oder weniger schon heute angelangt. Wie sieht es denn mit dem Wohnungsmarkt aktuell in Erfurt aus und vor allem, was bedeutet das so für die MieterInnen?
Naja, die EinwohnerInnenzahl ist seit 2002 doch wieder gestiegen, auch wenn alle Prognosen Gegenteiliges gesagt haben. Wir haben aktuell so circa 214.000 EinwohnerInnen. Und man merkt natürlich, dass die Gebäude, die Ende der 90er Jahre dann quasi zurückgebaut wurden, jetzt fehlen. Dass wir aktuell so eine Leerstandsquote bei 3-4% haben, eine Fluktuationsrate, das bedeutet letztendlich die Wohnungen, die oder die Menschen, die zuziehen, sterben und wegziehen, liegt bei ungefähr so 10% in Erfurt. Das heißt, da ist relativ wenig Spielraum, da tatsächlich eine neue Wohnung zu finden, wenn man die sucht, bei 3-4% Leerstand. Das ist auch so eine Sollgrenze in Anführungszeichen, dass man überhaupt noch Gestaltungsspielraum ein wenig hat, wenn zum Beispiel dann innerhalb eines größeren Wohnblocks Menschen von A nach B umziehen möchten. Und die aktuellen Mieten liegen ja laut Mietpreisspiegel bei durchschnittlich ca. 7,50 Euro je Quadratmeter und die sind in den letzten Jahren doch stark gestiegen und die Prognose zeigt das auch für die Zukunft, vor allem wenn man dann die EinwohnerInnenentwicklung sowohl in Thüringen als auch in Erfurt sich anschaut, dann sieht man zwar, dass die für ganz Thüringen sinkt, aber dass immer mehr Städte eben auch wachsen, Leute in die Städte ziehen. Das heißt, es hält doch seit den letzten 150 Jahren eigentlich an und die Prognose postuliert zumindest, dass das Bevölkerungswachstum weitergeht. Das heißt, wir bräuchten neuen Wohnungsbau, neuen sozialen Wohnungsbau, sodass auch eben Personen mit geringem Einkommen sich in Erfurt Wohnungen leisten können, hier auch sesshaft werden können bzw. hier bleiben können.